das ist für mich der Next Level. Das ist der neue geile Scheiß. Und wenn ich jetzt mal weitergehe, eigentlich brauchen wir weltweit Leader, die alle psychedelische Erfahrungen gemacht haben. Also wir brauchen Chefs, CEOs, Unternehmer, Politiker, so die Leute, die wirklich unsere Gesellschaft irgendwie formen.
Vor 8 Jahren habe ich versucht, den Gründer der größten Plattform für Persönlichkeitsentwicklung in Deutschland als meinen Mentor zu gewinnen. Ich war jung und hungrig nach Erfolg. Das hat zwar damals nicht so ganz geklappt, aber heute, wie das Leben so spielt, sind er und ich Kollegen aus einer Branche, könnte man sagen. Wir haben uns an einen Tisch gesetzt und haben uns ausgetauscht über unsere Arbeit und das, was Psychedelika mit uns machen. Und durch seinen Hintergrund als Arzt und seine Erfahrung in der Psychiatrie bringt er eine spannende medizinische Perspektive mit rein und beantwortet mir Fragen wie: Wie ist das mit der Psychosegefahr? Kann ich das oft machen? Gibt es schädliche Nebenwirkungen? Wie ist das im Körper? Kann ich das lange Zeit machen, ohne Schädigung zu erwarten? Und so weiter und so fort. Und darüber hinaus, was wäre in einer Gesellschaft alles möglich, wenn wir den würdigen und angebrachten Gebrauch psychedelischer Substanzen mehr und mehr integrieren würden? Das und vieles mehr in einem schönen Gespräch mit meinem Gast, freut euch drauf, Dr. Stefan Friedrich. Wir sind live. Lieber Stefan, das ist eine ganz besondere Freude, dich hier zu haben, aus persönlichen Gründen. Und ich sage dir jetzt auch warum.
Ja.
Erinnerst du dich noch, als du 2016 von mir eine E-Mail bekommen hast?
Oh mein Gott, 2016, weißt du, oh Gott, damals habe ich noch E-Mails beantwortet.
Ja. Die guten alten Zeiten, die schlechten alten Zeiten.
Nein, es tut mir leid, ich kann mich nicht
mehr. Ja, das, pass auf, das war 2016, ich war 24 zu der Zeit und hatte Persönlichkeitsentwicklung für mich entdeckt. Ja. Ich war so ein junger, erwachsener Mann, der sich denkt, boah, wo soll's hingehen in meinem Leben? Studium war langsam vorbei und ich wollte in die große, weite Welt. Und da habe ich Gedankentanken auf YouTube entdeckt. Und ich war gerade so auf diesem Weg von, ich will erfolgreich werden, ich will mich persönlich weiterentwickeln und so weiter. Und war total beflügelt von der Idee, Speaker zu sein, Coach zu sein. Das war so, das hatte ich mir so in den Kopf gesetzt.
Ach, wie cool.
Und dann habe ich Gedankentanken gesehen und habe so, wow. Und das waren so relativ, also wie gesagt, 2016, weißt du ja, was da so abging. Und parallel dazu habe ich ein Buch gelesen von Bodo Schäfer. Also so Gesetze der Gewinner war das, glaube ich. Und da hat er irgendwie reingeschrieben, es ist total essentiell für großen Erfolg, einen Coach oder einen Mentor zu haben.
Ja.
Und ich war total in diesem, okay, ich lese alles und ich mache einfach alles, was mir gesagt wird. Und dann habe ich eine E-Mail an Gedankentanken geschrieben. Weißt du was? Ich kann...
Oh mein Gott, man wird jetzt mit irgendwelchen Sachen konfrontiert, wenn man nicht weiß, was man wann, wo, wie geschrieben hat. Aber ich hoffe, es war was Nettes.
Ich habe dir geschrieben: Hallo Stefan. Ich schreibe dir in der Hoffnung, dass du auch persönlich liest, was ich zu berichten habe. Seit einiger Zeit schon verfolge ich Gedankentanken auf YouTube und bin somit auf dich gestoßen. Am 28. August besuchte ich dein Nichtraucherseminar. Das war da in diesem Hotel.
Ach, wie geil.
Nicht, weil ich selbst Raucher wäre, doch ich war noch nie auf einem Seminar dieser Art und wollte mehr darüber erfahren. Und da ich um die Ecke wohne, habe ich die Situation genutzt und mich angemeldet. Ich war fasziniert. Als ich von dem Seminar nach Hause spaziert bin, wusste ich sofort, dass ich selbst eines Tages Seminare halten werde.
Ach, geil.
Ich habe mich fest entschlossen, sehr erfolgreich zu werden. Heute las ich in einem Buch von Bodo Schäfer, dass ein guter Coach sehr essentiell für Erfolg ist, bla bla bla. Und da ich deine Arbeit bewundere und wir fast Nachbarn sind, würde ich mich freuen, wenn ich dich mal auf einen Kaffee einladen könnte und so weiter und so fort. Und dann kam keine Reaktion und 10 Tage später habe ich nochmal geschrieben, so: Hallo Stefan, ich will mich nochmal auf mich aufmerksam machen und so weiter. Ich könnte auch meine Dienstleistung anbieten im Bereich Personal Training und Fitness.
Jetzt kriege ich eine auf den Deckel nach so vielen Jahren.
Nee, und dann hat der Andreas, ich weiß nicht, wer das ist.
Ja, Andreas.
Also dann habe ich irgendwann so eine Mail, also ich habe tatsächlich eine Rückmeldung bekommen. Es waren so, ja, hallo Herr Schiebli, ich soll dich lieb grüßen von Stefan, der ist gerade mit seinem Aufbau der Firma sehr beschäftigt und hat deswegen keine Zeit.
Oh mein Gott, also das war die Zeit, wo ich keine E-Mails mehr beantwortet habe. Nein, das muss man erklären. 2016 hatten wir wirklich Wachstumsschübe und einfach super viel zu tun. Und ich habe irgendwann mal für mich begriffen, dass die ganze Kommunikation mit allen Leuten total Energien frisst. Und das ging nicht. Das ging einfach nicht. Ja. So, und dann habe ich das delegiert und da hatten wir offensichtlich keinen sauberen Beantwortungsprozess hier. Also ich entschuldige mich jetzt hochneilig, dass du keine persönliche Antwort bekommen hast.
Keine Entschuldigung.
Und vor allem war das so eine Umschiftphase, wo ich auch mein persönliches Business von Gedankentanken sozusagen getrennt habe. Und wenn du dann eine Mail geschrieben hast, dann ist die irgendwo bei den E-Mails gelandet und wir hatten einfach andere Baustellen. Nichts Persönliches. Oh mein Gott.
Aber es ist immer noch so, dass ich
keine E-Mails beantworte. Mhm. Also E-Mails sind für mich der größte Zeitfresser des Tages. Also wenn überhaupt, also auch Post, physische Post. Also wenn man mir etwas schreibt oder schickt, bitte alle, die es hier zuhören, erwartet keine Antwort. Das ist delegiert an Aki, meinen Mitarbeiter, der schreibt die E-Mails, also ja. Und der filtert irgendwie 99% aus. Und nein, ich versuche da komplett autark zu sein.
Das macht total Sinn. Es gibt Dinge, auf die muss man sich konzentrieren. Und gerade wenn so viel reinkommt, ich finde es aber einfach nur so lustig, wie das Leben spielt. Das war ja vor 8 Jahren.
Ja.
Also wenn ich mich zurückerinnere, ich war so grün hinter den Ohren. Also ich bin immer noch jung und unerfahren, aber ich war auch so.
Das hört nie auf.
Wir haben noch viele Runden zu drehen, klar. Toll, aber ich war total inspiriert. Ich bin zu Toastmasters gegangen damals, war so ein Rednerclub, um öffentliches Sprechen zu üben. Und ich habe Tony Robbins im Internet gesehen und ich war einfach so frisch, voller Euphorie und jugendlichem Eifer und ich wollte meine Träume verwirklichen. Und Gedankentanken war eine totale Inspirationsquelle für mich. Und ich habe diese Rednernächte verfolgt online und war halt total begeistert von der Idee, boah, eines Tages werde ich auch Speaker, werde ich auch Coach, werde ich auch erfolgreich sein. Und da war ich auf diesem Nichtraucherseminar und das war das erste Mal, dass ich dich persönlich auf der Bühne gesehen habe. Und das war total das inspirierende Erlebnis, weil ich wirklich so gemerkt habe, okay, da ist jemand, der ist richtig gut mit Gruppen, der kann sprechen.
Danke.
Und das war total, also es ist einfach so geil zurückzuschauen und zu wissen, so, wenn ich jetzt so in die Vergangenheit reisen würde und meinem jüngeren Ich begegnen würde, dann würde ich einfach sagen, geil Junge, mach einfach genauso weiter. In 8 Jahren setzt ihr euch an einen Tisch und seid Kollegen aus der Branche.
Also das Lustige ganz andere ist, Branche. Ich muss jetzt noch kurz eine andere Geschichte ergänzen, weil ich habe auch unter anderem mit Bodo Schäfer angefangen. Also ich fand den damals auch richtig cool, richtig klasse. Und seit 2018 geben wir zusammen Seminare. Und das ist auch so lustig. Also mit Bodo dann zusammen da sich vor eine Kamera zu stellen oder große Gruppen zu machen oder sowas ist auch ein Genuss und macht Spaß. Und dann sage ich auch manchmal, Mensch, ich zwick mich mal, jetzt ist der Bodo, hallo, gestern erst wieder gewhatsappt. Also es ist schon so, dass man, die Branchen sind ja, das sind ja alles Menschen und man ist ja offen und lernt sich kennen und so, das kommt ja früher oder später sowieso alles. Ja.
Ja. Und in unserem Fall eher durch den Kampfsport dann.
Ja, lustig, ne? Das ist witzig, dass wir uns getroffen haben am 9. Dezember, als du Ringrichter warst, als ich meinen ersten bis dato einzigen Boxkampf gemacht habe. Und ich irgendwie habe es hingekriegt, das Ding zu überleben. Ah. Und du hast
Wacker geschlagen.
Und du warst damit dabei.
Ich habe den Kampf nicht stoppen müssen. Also, du hast den Kampf nicht beide was richtig gemacht.
Ja, genau, richtig, ja, schön.
Ja, das war schön. Ich kenne das so gut. Das war, also ich fand's einfach so witzig, so schicksalshaft lustig einfach, ja. dass der Stefan, der Dr. Stefan Friedrich, den ich halt so lange schon online kannte und eben schon versucht hatte, Kontakt zu dir aufbauen, dann irgendwann so auf der Veranstaltung der Boxer ist und ich bin der Ringrichter.
Das ist so lustig.
Das ist total. Und natürlich nicht nur das. Ich meine, mittlerweile sind wir auch unsere Wege gegangen jeweils und sind im selben Feld irgendwie unterwegs.
Das ist echt schräg, ja.
Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dich total gerne hier haben wollte und mich freue, dass ich jetzt persönlich mit dir sprechen kann, weil wir gemeinsam, so wie ich das sehe, die psychedelische Revolution in der zivilisierten Welt vorantreiben.
Ich nicke, genau. Punkt. Wir machen das.
Wir machen das.
Ja, das fing bei mir an vor etwa 3 Jahren, wo ich habe Coaching rauf und runter. Letztlich bin ich eigentlich, seit ich das erste Mal auf einer psychosomatischen Station war, mit 19 während des Zivildienstes, bin ich so in dieser Psycho-Welt irgendwie zu Hause. Wollte auch immer Psychiater werden und so und habe auch Medizin studiert und dann bin ich aber in diese Coaching- und Trainingswelt reingegangen und so dieses Persönlichkeitsentwicklungsthema und die letzten Jahre waren ja dann doch, also unterm Strich, da sind schon viele gute Sachen rausgekommen, aber so ungefähr 3 Jahre zuvor hatte ich habe die eine oder andere Krise immer mal wieder so und denke so, scheiße, was ist denn hier los, warum geht's dir nicht gut und du kannst doch alles und du weißt doch alles und du kannst dich doch justieren, du kannst dies und jenes. Und dann habe ich tatsächlich, bin ich über dieses Thema MDMA mal wieder bewusst gestolpert und habe mir dann ein Coaching gesucht mit MDMA plus LSD. Und das war der, neben der Geburt meines Sohnes, bis dato schönste Tag meines Lebens.
Der gute Candy Flip.
Der berühmte Candy Flip, wo mir der berühmte Candy Flip begleitet von einem wundervollen Coach, ich glaube irgendwie 5 Jahre Psychotherapie erspart hat. Und dann dachte ich, oh scheiße, Alter, da gibt's so viele Dinge, die du noch nicht kennst. Geh da rein. So, und seitdem bin ich voll überzeugt und mit dabei. Wow.
Wann war das mit dem Candy Flip?
Circa 3 Jahre her.
Okay.
So, und seitdem, danach dann Ayahuasca ausprobiert, war unfassbar. Und ja, und seitdem bin ich eigentlich mit dabei und teste und probiere. Und meine Frau, die ich dann auch in dem Zuge kennengelernt habe, die macht das auch schon, also seit sie 14 ist, hat die das erste Mal Psychedelika genommen. Und wir machen jetzt auch mittlerweile aber auch schon seit über 2 Jahren gemeinsam Retreats. Mhm. Also das heißt, sie ist Coach, ich bin Coach. Insofern, wir fühlten uns von Anfang an sicher so, das kriegen wir schon hin, das schaffen wir. Sie hat viel mehr praktische Erfahrung. Also ich komme so von dieser medizinischen, naturwissenschaftlichen Coaching-Seite her. Und unsere Retreats sind klasse. Und die Art, so zu arbeiten mit den Menschen, so tief, so echt, so ungefiltert, weißt du, auch gerade nach so vielen Jahren von Persönlichkeitsentwicklung und Business und Firmenaufbau und große Gruppen und so längstes Arena, 15.000 Leute. Aber es gibt irgendwie nichts Befriedigenderes für mich, also finde ich.
Kann ich nur bestätigen. Ich meine, da bin ich letztendlich auch selber gelandet und nichts anderes kommt dem irgendwie nahe, habe ich das Gefühl. Also ich seitdem ich diese Zeremonien erlebt habe und dieses Raum halten, wie man das so schön nennt, und Leute durch diese Prozesse begleiten, das ist für mich so eine wertvolle und dankbare Arbeit geworden. Mhm. Auch natürlich eine Arbeit, die schwer wiegt, was die Verantwortung angeht, und die verlangt mir viel ab. Ich merke, ich muss echt sauber bleiben, um diese Arbeit weitermachen zu können, was auch immer das heißt, aber das ist so tief und wertvoll. Das hat alle meine Vorstellungen, die ich damals hatte, ne? Also ne, 8 Jahre zurück, da dachte ich so, ich werde Speaker-Coach und zeig den Leuten, wie die ihr Mindset verbessern können und wie die erfolgreich werden und so weiter. Und jetzt merke ich, das, was ich heute erleben darf, das hat meine kühnsten Träume mit riesem Abstand überholt. Also das ist immer wieder staune ich, und du wirst es ja bestätigen können, was da die Menschen erleben und was für Prozesse da einfach durchgemacht werden.
Das ist unfassbar gut, und vor allem, was es teilweise ein bisschen frustriert, also wenn man weiß, was da geht und man macht dann halt die anderen Seminare oder Coachings oder Vorträge oder sowas, die man ja auch häufig braucht, um überhaupt mal in das Thema reinzukommen etc. Und sehr, also es ist nicht was für jeden Psychedeliker, also davon bin ich auch überzeugt, dass manche Leute irgendwann mal im Laufe ihres Lebens vielleicht dazu kommen, diesen Blick nach innen wagen zu können oder zu wollen. Aber ich glaube, das ist so die Kombination aus diesen beiden Welten. Also dass diese innere Welt oder wie du es nennst, die größere Welt, je nachdem, wie man sie auch begreifen kann, die durch Psychedelika möglich ist, dass wir aber auch auf der anderen Seite in dieser tatsächlichen Realität die Dinge geregelt kriegen müssen. Und ich glaube, das geht Hand in Hand. Und was bei unseren Veranstaltungen halt klasse ist, wir ziehen dann halt doch sehr viele Leute an, die wirklich mitten im Leben stehen, die erfolgreich sind, die auch, das hängt auch so ein bisschen mit dem Altersunterschied von uns zusammen. Also wenn ich jetzt hier mit Anfang 50 da die Unternehmer habe, die schon viel Zeug gemacht haben und so und trotzdem entlang ihres Lebens irgendwie merken, Moment, da gibt es aber einen Bereich, der ist noch gar nicht geöffnet oder der ist noch gar nicht, da kenne ich mich noch gar nicht aus. Und das ist jetzt im Kontrast zu dieser anderen Welt, zu dieser verstandesmäßigen Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, wir pushen uns, wir tunen uns. Das ist eine so perfekte Ergänzung, das ist, macht jedes Mal Gänsehaut.
Ja, voll. Also ich für mich auch nicht, ich bin der Kampfsporttrainer von Haus aus eigentlich. Und ich bin es nach wie vor. Und ich fühle wie so eine karmische Verpflichtung, weil der Kampfsport, das ist vielleicht so ein bisschen das Pendant zu dieser Businesswelt und so, wo die Dinge sehr ein bisschen anders verlaufen als in dieser künstlerischen, spirituell angehauchten, therapeutischen, prozessorientierten Welt. Aber diese beiden Welten auch zu vereinen und beide wirklich auszuleben, ne, diese messbare, klare, leistungsorientierte, erfolgsstrebende Energie im Kampfsport oder im Business, und auf der anderen Seite eben dieses Bewusstsein aufmachen, sich in transzendente Zustände hineinzukultivieren und sich hingeben, das ist ein ganz, ganz großer Schatz.
Ja, und was ich total faszinierend finde, ist, also vielleicht so von meinem persönlichen Entwicklungsschritt vorher, ich habe so jetzt etwa ein Jahrzehnt an so einem Modell rumgebaut, wie Menschen in ihrem Leben Ziele erreichen. Und viele sind ja sehr zielstrebig, aber die zielen halt auf das Falsche und dann sind sie unzufrieden und dann klappt das mal wieder nicht und dann hast du mal kurz irgendwie ein Ziel erreicht und dann hechelst du dem nächsten hinterher. Und das ist ein Phänomen, was viele Leute ihr Leben lang erleben. Also, dass sie sich anstrengen, was machen, was schaffen, sich wieder anstrengen, was machen, was schaffen, aber das irgendwann hohl wird. Also du merkst von außen, okay, jetzt hast du das, keine Ahnung, das Auto steht vor der Tür, wohnst gut, kannst die Familie irgendwie ernähren, aber es fehlt was. Ja, und dieses das, was fehlt, ist ganz häufig etwas, was eine tiefere innere Justierung ist und die wir häufig nicht sehen vor lauter. Also unsere Gedanken sozusagen, die kapern irgendwann mal unser Herz und so unseren inneren Kompass, was wir wirklich wollen. Und die Gesellschaft oder die Arbeitskollegen oder der Markt, der sagt immer, ja genau, das ist das Nächste, du musst jetzt das, musst du jenes. Aber die Menschen werden im Laufe ihres Lebens häufig irgendwie hohl oder die fühlen sich unglücklich oder die werden verkopft oder die merken, da ist so eine gläserne Decke nach oben. Und was ich halt saumäßig verrückt finde oder spannend finde, ist, ich habe die Hypothese, dass es für Erfolg eigentlich keinerlei Anstrengung bedarf. Oder für Glück und Zufriedenheit. Ja, das, wenn du bist, wer du bist und wenn du tust, was du tust, weil du das eben als deine Aufgabe empfindest oder es dich glücklich macht, dann tu einfach, leb einfach und dann sind wir plötzlich bei der Kombination von all diesen schönen philosophischen Richtungen, die sagen, sei im Moment, lebe im Moment. Und das ist häufig so abstrakt, aber wenn du unter einer psychedelischen Erfahrung das einmal erlebst, wie sich das anfühlt. Und wenn du einmal so tief in dich hineingeblickt hast und merkst, ja, das bin ich und das bin ich wirklich nicht und da ist meine, da fühle ich mich beseelt und das hier, das ist nichts oder das ist nur ein Kleinscheiß, du beschäftigst dich mit irgendwelchem Blödsinn. Das ist so zutiefst reinigend, weil es einfach klärt. Mhm. Und ich glaube, dass die Menschen am glücklichsten und erfolgreichsten sind, die authentisch einfach sie selbst sind, ihren Weg gehen. Und wenn man die von außen anguckt, fragt man sich, wie machen die das? Die sind so leicht oder so locker oder so echt oder was? Was passiert mit denen? Das wollen die auch, die anderen? Und dann strengen die sich an. Aber sie wissen halt häufig nicht, dass sie was ganz anderes in sich drin haben. Oder das ein bisschen modifiziert machen sollten. Und gerade so aus der Historie als Erfolgstrainer, das habe ich ja doch schon ein paar Jahre gemacht, das ist für mich der Next Level. Das ist der neue geile Scheiß. Und wenn ich jetzt mal weitergehe, eigentlich brauchen wir weltweit Leader, die alle psychedelische Erfahrungen gemacht haben. Also wir brauchen Chefs, CEOs, Unternehmer, Politiker, so die Leute, die wirklich unsere Gesellschaft irgendwie formen, die müssten alle eigentlich mal eines unserer Retreats besucht haben, mindestens eins. Im Regelfall bitte mindestens zwei oder drei oder mehrmals, ja, um so aus ihrem täglichen Kopf und aus ihrem täglichen Klein-Klein rauszukommen. Weil ich glaube, unsere Welt krankt ganz häufig daran, dass wir total überreguliert sind, dass wir in viel zu kleinen Dimensionen denken, dass wir in viel zu kleinen Kästchen denken, dass wir in viel zu vielen Regeln denken, dass wir in viel zu vielen Dogmen denken. Was macht man, was macht man nicht? Markt A oder Kunde A gegen Kunde, also mit Wettbewerber A gegen B. Dass wir uns klein halten und versuchen, irgendwie zu funktionieren. Oder Chefs sind gestresst, sie sind mental eng, sie sind häufig auch ängstlich, fühlen sich unter Druck. Und das muss alles nicht sein. Oder auch, was ganz häufig ist, dass Menschen einfach nur ihre Karriere machen. Auch da kenne ich genügend Leute, die so in diese Erfolgsszene reinkommen. Ja, weil die irgendwas kompensieren wollen. Ja, ich war früher klein und hässlich und dumm und blöd und blablub. Oder man hat mir das eingeredet oder ich habe es mir einreden lassen. Und jetzt kompensiere ich und jetzt gehe ich in die Gegenreaktion. Und dann wird das Ego aufgepumpt und dann wirst du wachsen und dann wirst du erfolgreich sein und habe ich endlich mein Auto und meine Kohle auf dem Konto und so. Aber die zielen die ganze Zeit in ihrem Inneren vorbei. Und richtig schön wird es erst, wenn du dieses Innere erkennst. Weil du saumäßig vieles einfach nicht brauchst. Ja. Und anderes liegt einfach vor dir. Du kannst es einfach pflücken, du kannst es einfach machen, du kannst es einfach nutzen. Und diese Prozesse, Menschen dabei begleiten zu können, das ist ein solches Geschenk.
Ja. Was glaubst du, würde passieren, wenn mehr dieser Leader politisch oder auf wirtschaftlich einflussreiche Persönlichkeiten Psychedelika konsumieren würden?
Die würden sich locker machen. Die würden sich in erster Linie locker machen. Und vor allem würden wir, glaube ich, alle verstehen, dass es kein Spiel gegeneinander ist, sondern ein Spiel miteinander. Ja? Also unsere ganze Welt ist voll mit irgendwelchen eingebildeten Konflikten. Also die Gewerkschaft der Lokführer gegen die Deutsche Bahn, gegen die Leute, die pendeln mit dem Zug und die sagen, jetzt muss ich mir wieder ein Auto kaufen, weil die Bahn nicht pünktlich fährt. Und dann kommen die Ökobewegungen dazu, sagen, aber das macht unsere Umwelt kaputt. Und, weißt du, wir sind... Das ist, wir haben so viele so Scheinkriegsschauplätze. So, und dann gehst du natürlich in den nächsten Level, dann hast du Ukraine-Krieg, dann hast du die Nahost-Problematik, dann hast du Gazastreifen Israel, dann hast du, oder gehst du nach Amerika in Wahlkampf, Trump gegen Biden und die Pro-Putin-Befürworter oder die Corona-Zeiten, die einen gegen die anderen. Das ist irre. Und eigentlich ist die Grundmessage ist doch irgendwie, Leute, macht euch locker. Wir wollen doch alle nur miteinander spielen. Habt euch lieb.
Tut euch nicht weh.
Tut euch nicht weh, außer ihr steigt einen Boxkampf, dann darf man das kanalisieren, oder sagt der Kampfsporttrainer und der Typ, der sowas jetzt auch mal gemacht hat. Ja. Aber auch dann ist es, das ist eine Spielebene, das ist keine Ebene, dass wir wirklich befeindet sind oder uns übervorteilen müssen oder... Oder guck dir die ganze Bürokratie in Deutschland an. Ich könnte da teilweise kotzen. Weißt du, was du teilweise alles beachten musst und wie die Leute sich gegenseitig klein fühlen. Oder das kenne ich auch aus meiner Zeit, wenn ich Führungskräfte-Seminare gemacht habe. Wie viele Leute in Unternehmen eigentlich schon gerne so ihr Ding machen, aber so ein bisschen mehr Freiheit brauchen. Aber sich nicht trauen, die Freiheit zu leben oder ihren Gestaltungsspielraum zu nutzen, weil es da halt Leute gibt, die sagen, achte genau auf die Regeln. Und dann, je höher dann teilweise die Position ist, desto mehr Angst bekommen sie, durch eine falsche Entscheidung irgendwie ihren Job zu verlieren. Aber warum haben sie Angst, ihren Job zu verlieren? Weil sie sich innerlich unsicher fühlen und auf diesen Job angewiesen sind. Sie sind zu lange in diesem Job drin, in dem Umfeld, trauen sich nichts mehr zu, nichts anderes, weil sie nie diese innere Reise gemacht haben, gar nicht verstanden haben, dass sie wirklich die Erschaffer ihres Lebens sind. Also keine praktischen Erfahrungen in dem Bereich gehabt haben. Und dann bist du 20 Jahre im Unternehmen, triffst eine Entscheidung nur noch nach Vorschrift, Dienst nach Vorschrift oder nach Regeln. So, und rauskommt irgendwie ein Wust von Bürokratie und Regeln und wir lähmen uns alle gegenseitig, wir ärgern uns gegenseitig, wir halten uns gegenseitig zurück und es ist so fucking schade. Und ich glaube, dass das eigentlich eine Aufgabe wäre, dass wir Politiker, rechts gegen links, die oben gegen die. Was soll der Scheiß? Ja, ich mach mir wahnsinnig. Ja, reden wir doch bitte irgendwie konstruktiv miteinander. Wir wollen doch alle, dass die Dinge gut laufen. Also, das wäre, glaube ich, das. Ich würde gerne mal den ganzen Bundestag unter LSD setzen. Ich würde gerne mal so sämtlich alle DAX-Vorstände mal gemeinsam mit denen auf eine Insel fahren, sagen: Leute, wir chillen jetzt mal und wir trippen mal ein bisschen und let's have fun und danach guckt er mal, ob die Welt nicht viel schöner ist.
Also, letztens gemacht, oder?
Ja, wir haben das doch letztens gemacht bei Richard Branson auf der Insel.
Was wirklich der Hammer ist. Also, als du mir das Video geschickt hast und ich hab mich mit Richard Branson immer so am Rande, ich wusste so ungefähr, wie der aussieht, aber dann hast du so vorbeigeschwenkt und ich hab so, hä? Ist das Richard Branson? Ich hab dir das so geschrieben als so Gag, weißt du, so, ja. Der sieht aus wie Richard Branson und dann kommt zurück, das ist Richard Branson.
Das war geil, weißt du, wir haben dann eine Unternehmerreise gemacht von Greater aus, die Visionary Mastermind, und machen wir nächstes Jahr auch wieder. Und ja, da haben wir eine Breathwork-Session gemacht am Strand. Ja, wir wollten einfach dieses psychedelische Thema einfach vorstellen, aber natürlich ohne Substanzen, weil macht man ja nicht einfach so. Also dann lass uns mal ein bisschen holotropes Atmen machen. Ja. Und das war so lustig, weil natürlich, kennst du, da geht's schon ab, ne?
Ja.
Ja, und dann kommt Richard, sagt, ja, ich mach mal mit. Cool. Das war toll.
Und dann bei ihm auf der Insel auch noch.
Bei ihm auf der Insel und wir planen auch selber bei ihm noch etwas durchzuführen. Also das ist jetzt hier erster Schritt und im Jahr 2025 wird es die Möglichkeit bei Richard Branson auf der Insel geben, für einen nicht unbeträchtlichen Obolus die Erfahrung zu machen.
Cool. Ich will mal ganz kurz Devil's Advocate spielen, was die Vorstellung, diese Utopie angeht, wenn alle einflussreichen Menschen Psychedelika nehmen oder auch grundsätzlich viel mehr Leute. Mhm. Ich habe oft erlebt, dass Leute so eine Erfahrung machen, durch diese Bewusstseinserweiterung sich selber mehr fühlen und dann feststellen, boah, ich bin hier in dieser Leistungsgesellschaft total überstrapaziert. Ich arbeite viel zu viel, ich muss mich viel mehr um mich selber kümmern, meine Seele nähren und ich brauche mehr Work-Life-Balance oder einfach insgesamt mehr Balance. Mhm. Und das führt dann dazu, dass Leute sagen, ich arbeite jetzt nicht mehr so viel. Mhm. Ist es nicht so, dass unsere Wirtschaft darauf basiert, dass wir alle schön fleißig wie die Ameisen weiterschuften?
Oh, das ist eine
ganz
tolle Frage.
Was passiert, wenn die Leute merken, ey, Selfcare, das ist mir jetzt wichtiger, ich will ausgeglichen sein, statt jetzt viel Geld zu verdienen?
Also, das ist eine sehr, sehr, sehr kluge Frage und ich glaube, ich habe auch eine gute Antwort dafür. Weil man könnte jetzt erstmal sagen, wenn Leute mehr chillen oder sich selber ernster nehmen, dann arbeiten die weniger. Also sind die weniger produktiv. Also kommt das uns allen weniger zugute. Das wäre blöd. Was aber die Realität zeigt, und das ist einfach nur eine Frage der ständigen Fortentwicklung unserer Welt. Wir werden auch durch Effizienzsteigerungen produktiver. Wir werden produktiver dadurch, dass wir Scheiß nicht mehr machen oder Gedöns weglassen. Wir werden produktiver durch gute Ideen, durch Kreativität. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich arbeite weniger an Stunden, heißt es ja noch lange nicht, dass ich deswegen weniger produktiv bin. Da geht es in den Bereich der Flow-Forschung. Also wenn du zum Beispiel deine Arbeit im Flow-Zustand machst, also genau Grenze, Überforderung, Unterforderung, du bist beseelt, du bist mittendrin, dann ist ja nachgewiesen, dass du um ein Vielfaches eine höhere Produktivität hast, weil du einfach in deinem Space drin bist. Also das heißt, du kannst eigentlich mit, Achtung, steile Hypothese, wenn du irgendwas mit Kreativität machst, irgendwas Erschaffendes oder irgendetwas Steuerndes, etwas Gestaltendes, also nicht ausführend wie ein Roboter im System, aber wenn du etwas gestaltest, dann kannst du in 1-2 Tagen den gleichen Output haben wie in 5-6 Tagen, aber du hast die Zeiten dazwischen. Und in diesen Zeiten dazwischen, das ist das, was viele nicht verstehen, es gibt eigentlich 2 Arten zu arbeiten. Das eine ist eher so das Managende, das Organisierende, das Abarbeitende. Daran kranken sehr viele Systeme. Meeting, Scheuklappen, was geht nicht, denke. Und das andere ist das Erschaffende, das kreative Denken. Und da geht es nicht darum, was ist die richtige Lösung, sondern immer, oder welche Lösung ist es nach den Regeln richtig, sondern immer, was ist die bessere Lösung. Und dafür brauchst du eine völlig andere Art zu denken. Also Malcolm Gladwell unterscheidet da das konvergente Denken und das divergente Denken. Ich weiß nicht, ob das jedem ein Begriff ist. Also konvergentes Denken, da geht es darum, dass wir Regeln befolgen. 1 + 1 = 2. Oder was kannst du, hat ein berühmtes Beispiel, was kannst du mit einer Flasche machen? Kannst Wasser draus trinken, ja, so. Und divergentes Denken, da geht es um die Frage, wie viele mögliche Lösungen gibt es? 1 + 1 = 3, wenn du Sex hast dazwischen. Oder nimmst du Wasser, kannst mit einer Flasche Wasser, kannst du kaputt schmeißen, kannst du es als Waffe verwenden, kannst du mit Herzchen in Bäume ritzen, kannst du es als Kerzenständer verwenden, kannst Flaschendrehen spielen, kannst so. Und das, was hier wirklich erfolgreiche Menschen machen und auch Menschen, die unter kreativen Schüben wirklich besser funktionieren, wie zum Beispiel, weil sie Psychedelika genommen haben und weil das Denken plötzlich wieder offener ist. Du findest halt häufig die besseren Lösungen außerhalb deines Tagesgeschäftes. Und deswegen glaube ich, dass die Gleichung nicht stimmt, dass man sagt, weniger arbeiten gleich weniger Produktivität, sondern du musst halt immer wieder aus dem System rausgehen, dir einen Blick von außen holen und dann wieder reingehen. So wie das gute Unternehmer machen. Der gute Unternehmer, der ist nicht von morgens bis abends in seinem Unternehmen beschäftigt und schreibt die E-Mails mit, sondern der geht immer wieder raus, holt sich Inspiration, guckt sich die gesamte Landschaft an, sagt, ah, da geht's hin oder wir machen das völlig anders. Das heißt, ab einem gewissen reflektierten Arbeitsstil passiert wahrscheinlich genau das Gegenteil. Du wirst immer besser, je weniger du arbeitest, weil du immer schärfer siehst, was du tun solltest und was du nicht tun solltest. Und du immer größere Erfahrungen machst. Du kommst immer auf den nächsten Level. Und das ist das, was ich zurzeit so faszinierend finde, weil ich immer mehr mit solchen Leuten auch abhänge, die, naja, die irgendwie finanziell durch sind, die irgendwie ihre Zeit haben, aber die ja deswegen nicht produktiv sind, sondern auf einer anderen Ebene produktiv sind, auf einer anderen Ebene Dinge durchdenken können. Und es wäre mir eigentlich ein Herzenswunsch, dass viel mehr Menschen aus diesem roboterhaften, ich arbeite von 9 bis 17 Uhr oder man muss am Tag vielleicht sogar 12 Stunden arbeiten, weil man in einer Anwaltskanzlei arbeitet und wenn die Arbeitskraft nicht reicht, dann muss ich halt ein bisschen koksen, damit ich die letzten 2 Stunden des Tages noch irgendwie rumbringe. Und dann werden die über die Jahre hinweg zu ja teilweise unglücklichen, zynischen Systemrobotern, die sich gar nicht mehr vorstellen können, dass es so etwas wie Zufriedenheit auch so einfach gibt. Also einfach setze ich mal 2 Stunden auf die Couch und chill. Nee, macht man nicht. Ja, kann man auch ganz anders sehen. Verreis mal, geh mal irgendwo hin, wo die Menschen ganz anders denken als du. Geh mal nach Indien, flieg mal nach Bali, flieg mal nach Mexiko. Mach mal, weißt du so, da sind wir aber nicht mehr drin. Aber dort siehst du dann, dass es Menschen gibt, die das Leben völlig anders verstehen oder die auf andere Lösungen kommen oder die einen anderen Grundvibe haben. Und das ist bei uns sehr schade, weil wir gerade in unserer deutschen westlichen Gesellschaft halt gucken, dass wir tendenziell leistungsorientiert sind. Also Karriere machen, jemand muss uns einen Arbeitsplatz geben, jemand muss uns sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Und vielleicht schaffen wir es, so in die nächste Ebene zu kommen. Und dann sind wir nach kurzer Zeit, sorry, verblödet vor lauter Scheuklappen, die wir haben. Das heißt, ich glaube, das Gegenteil wird stattfinden. Je mehr wir den Menschen erlauben oder je mehr Menschen sich erlauben, rauszugehen aus diesem engen Kästchen denken, desto besser ist das für Deutschland. Also wenn ich jetzt mal sage, ich mag unser Land nach wie vor und wir knebeln uns aber alle, wir machen uns gaga. Ja, ich bin regelmäßig in Mexiko, ich habe da meine Frau kennengelernt. Ja, du hast dort einen anderen Grundvibe, die Leute sind freundlicher, die Leute sind netter. Ja, man guckt dich an, sagt, okay, was willst du, wie kann ich dir helfen, hat eine andere Servicekultur. Also ich jubiliere schon, wenn ich hier jemanden finde in einem Restaurant oder in einem Hotel, der einfach nur offen und herzlich auf mich zukommt und sagt, hallo, ich sehe dich als Menschen. Und der nicht an der Hotelrezeption als allererstes in den Computer guckt und sagt, Moment mal, wie ist der Name, die Reservierung, geben Sie Ihren Personalausweis. Das ist, wir sind so systemfokussiert, so roboterartig, dass das, glaube ich, das größte Problem ist.
Hast du deine Frau auf dem Retreat kennengelernt?
Nee, meine Frau habe ich kennengelernt bei einem Coaching. Also das war ein bisschen eine verrückte Situation. Ich dachte, okay, was will ich jetzt machen? Ich bin geschieden und ich hatte meine Ex-Frau und mein Sohn, die waren dann bei ihrem neuen Partner an Weihnachten. Ich hatte keinen Bock auf meine Family, also wo ich herkomme. Dachte ich, was mache ich über Weihnachten? Weihnachten und Neujahr, da wollte ich eigentlich zum Tauchen fahren. Dachte ich, wo geht's hin? Mauritius. Und dann bin ich auf eine Greater Weihnachtsfeier und da sagte Alex Müller, mein Partner, sagte, du, ich weiß gerade bei Joe Dispenza in Mexiko, geh doch da mal hin, Mexiko ist cool. Eine andere Mitarbeiterin sagte, ja, war ich auch mal vor 2 Jahren, ist total schön. Dachte ich, Mexiko wollte ich auch schon immer mal hin. Ja, und dann habe ich halt gedacht, was machst du jetzt in Mexiko? Ich gehe auf irgendeinen Retreat, ich schaue mal an, was es da gibt. Ja, dann habe ich gesehen, dass sie da einen Retreat veranstaltet hat. Habe mir die Frau angeschaut. bin dann auf ihre Instagram-Seite und guckte so und merkte, die würde ich gerne kennenlernen. Und dann habe ich sie angeschrieben und habe gesagt, hallo, ich bin Stefan aus Deutschland, ich möchte gerne zu dir aufs Retreat. Und sie sagte, ja, tut mir leid, ich mache dann doch kein Retreat, aber für ein Einzelcoaching, das könnte ich noch machen. Sag ich, Deal.
so geschnappt.
So war das. Ja, aber das Verrückte ist, dass wir, sie ist auch Deutsche, also sie ist in Chile aufgewachsen und in Deutschland. Und wir haben aber tatsächlich jahrelang auch in Köln in unmittelbarer Nachbarschaft gewohnt, über viele Jahre hinweg, und haben uns nicht kennengelernt. Wir haben sogar mal zeitweise im Nachbarhaus gewohnt und haben uns nicht kennengelernt. Dafür müssen dann, so viel zu unserer Geschichte mit 2016 bis jetzt, ja, dafür müssen dann plötzlich irgendwie viele, viele Jahre vergehen und man trifft sich in Mexiko. Ist das nicht verrückt?
Wie das Leben spielt.
Das ist crazy.
Was mich noch sehr interessieren würde, du kommst ja aus einer sehr naturwissenschaftlichen Richtung und ne, auch als Arzt und so weiter. Ich persönlich bin ja als Sohn eines Pastors groß geworden und ich habe so eine sehr religiöse, spirituelle Prägung gehabt. Und so bin ich dann ins Thema Psychedelika rein und meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren sofort durchtränkt von einer spirituellen Erfahrungswelt. Mhm. Und mittlerweile habe ich auch das Gefühl in den Retreats und den Zeremonien, dass ich so eine Art Tempeldienst verrichte. Mhm. Es ist immer wieder dieses sakrale, mystische, was da berührt wird. Und ich frage mich, wie du das erlebst.
Das ist super, super spannend. Also jetzt nochmal zu meiner Frau bei unseren Reality Upgrade Retreats. Also Reality Upgrade
Retreats. Reality Upgrade,
Reality Upgrade Retreats, ja. Ist das so, dass wir gucken von vornherein, dass wir das jetzt nicht versuchen, in eine Richtung zu interpretieren. Also wir versuchen diese Range von der naturwissenschaftlichen, Coaching, nüchtern, analytischen Herangehensweise auf der einen Seite bis hin zur spirituellen, mystischen Interpretation auf der anderen Seite, das alles abzudecken. Und witzig, dass du jetzt aus der Prägung kommst. Meine Frau hat ein holistisches Retreat Center in Südfrankreich eine Weile aufgebaut und geleitet. Also die kommt eher so aus der Spiri-Ecke und ich komme eher so aus der Ecke so, guck mal, okay, dein Default Mode Network fährt jetzt ein bisschen runter und jetzt hast du die und die und die Effekte. Und es ergänzt sich aber total spannend. Also das ergänzt sich klasse. Und für mich war das tatsächlich eine ganz großartige Erfahrung. Also ich bin einer, also an Seminaren habe ich echt vieles gemacht und an Selbsterfahrung und sowas. Aber diese spirituellen Themen, das war irgendwie schon so systemimmanent. Also das war, ja gut, ist ja klar, wir müssen nach was Höherem streben, wir sind irgendwie verbunden und so. Es war aber eher auf einer abstrakten Ebene verständlich. So, und wenn ich mich dann mit Yoga beschäftigt habe oder mit den verschiedenen Chakren oder weiß der Geier, dachte ich, ja, irgendwie nice, aber komm, Alter, jetzt wirklich. Und die leuchten unterschiedlich und haben verschiedene Farben. Och bitte, ja, wenn ihr dazu wollt, das ist schön. So, und dann habe ich meine erste psychedelische Erfahrung gehabt und plötzlich merke ich, wie da auf einmal so Energieströme durch den Körper fließen, wie sich bestimmte Blockaden auflösen. Und ich denke, what the fuck? Jetzt verstehe ich endlich, wovon die ganze Zeit sprechen.
Wir hatten doch recht.
Aber wir hatten doch recht. Und dann fühlt man sich die nächsten Monate irgendwie 25 Jahre jünger und sagt, was ist denn hier los? Wo kommt die ganze Energie her? Die Blockaden sind weg. Das gibt's. Das meinen die alle ernst. Das geht wirklich so. Und eine richtig mystische Erfahrung gepaart mit einer wahrscheinlich am ehesten christlich angehauchten Prägung hatte ich bei meinem ersten Ayahuasca-Trip. Das war wunderschön. Ich sah mich da in so einem Konflikt mit Menschen direkt um mir rum, also mitten im Konflikt. Und da bin ich so eine Ebene höher geschwebt plötzlich. Da habe mich von oben in dem Konflikt gesehen und fand das so komisch, dass ich mir da so Gedanken mache, dass es so intensiv ist. Dann schwebte ich wieder eine Ebene höher. Also sah dann plötzlich so, wie ich den Beobachter beobachte und dann immer weiter nach oben. Und dann, das berichten ja auch viele, dann habe ich das erste Mal gespürt, nach so ein paar von diesen Erlebnissen, noch eine Ebene höher, gespürt, dass all die in diesem Ayahuasca-Trip drin waren, mit mir gemeinsam in so einem großen Raum sind, als Seelen. Und ich habe bis zu diesem Zeitpunkt nie mit dem Begriff Seele wirklich was anfangen können. Ja, dann hast du halt eine Seele, ist gut, okay. So, und dann waren wir plötzlich alles so Seelen, die miteinander spielen. Das war eine ganz eindrückliche Erfahrung, das war crazy. Und dann lösten sich alle Konflikte auf und so. Und ja, das ist einfach ein Spiel, was wir da so machen. Wir guckten sozusagen unseren Avataren da unten zu, die halt ihre Spielchen spielen. Und dann, das war crazy, dann schwebte ich so einer großen blauen Kuppel entgegen, also so wie man sich so das vorstellt mit dem Himmel und so, ja, und dann durch die Kuppel durch. Und Willemann, das war der schönste Moment meines Lebens, glaube ich, durch diese Kuppel rauszugehen. Und draußen war die Realität. Und das hier, was wir hier machen, ist nur Spiel. Das ist nur Avatar in der Matrix. Und da habe ich begriffen, woher diese ganze christliche oder religiöse, spirituelle Mystik einen Ursprung haben kann. Hm. Also das erste Mal, das kann man sich jetzt herleiten als Geschichte. Das kannst du mir jetzt zuhören als Geschichte, sagt Herr Friedrich, aha, der hat da was Lustiges sich ausgedacht. Aber das erlebt zu haben,
ja, das ist der Punkt.
Und das gefühlt zu haben und als eine wirklich reale Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass wir gerade nichts anderes sind als irgendwelche, was weiß ich, Konstruktionen im Quantenfeld, die gerade miteinander herumspielen. Weil eigentlich sind wir was ganz anderes, was viel Höheres. Ja, das ist großartig.
Das ist der Kern- und Angelpunkt aus meiner Sicht, der eigentlich, um den sich ja quasi alles dreht. Und ich finde es total spannend, dass über Zeit und Kultur hinweg in allen möglichen Orten der Welt diese Idee auftaucht und kultiviert wird, dass es irgendwie so etwas wie eine Art absolute Dimension gibt und aus diesem unbeschreiblichen Etwas erscheint etwas in Manifestation und das ist dann quasi diese polare Welt, aber die ist eigentlich weniger echt als das ursprüngliche, der Ursprung, der Urgrund oder die Quelle oder wie auch immer. Ne? Jede Kultur hat so ihre eigenen Namen dafür. Aber das finde ich auch wahnsinnig faszinierend, dass überall diese Erfahrung scheinbar gemacht wird und wurde und irgendwie dann interpretiert wird, kulturabhängig und zeitabhängig.
Kulturabhängig und dann kommen die ganzen Religionen und die pressen das dann in irgendeine bestimmte Form und sagen, das ist mein Ritual, das ist dein Ritual, das ist das Richtige, das ist das Falsche und dann wird schon wieder verwässert.
Genau.
Weil eigentlich ist die mystische oder mystisch-spirituelle Erfahrung überall auf der Welt eine gleiche. Also es gibt was Höheres, es gibt was Verbundenes, wir sind alle eins, es gibt sowas wie Liebe, es gibt sowas wie das Leben an sich, welches einfach ist, ja, und wir haben unsere Möglichkeit, auf unsere Weise das hier zu genießen, uns zu erfahren und auch mitzugestalten. Und das ist eigentlich ein geiles Spiel, aber dieses Spiel hört halt auf, geil zu sein in dem Moment, wenn du zu sehr im Kopf bist, wenn du zu sehr in Schwarz-Weiß denkst, wenn du zu sehr in dieser Welt bist, wenn du zu verbissen bist, wenn du CEO von einem Unternehmen bist und deinen Aktionären eine bestimmte Zahl bringen musst. Und das ist das Faszinierende, weil würden wir alle aus dieser etwas Metaebene oder aus einer Verbindung zu dieser anderen Dimension, wenn wir es denn so wollen, würden wir aus der handeln und mehr auch empfinden oder bereit sein, uns darauf einzulassen, dann ist halt so vieles von dem, was hier gerade um uns passiert, gar nicht so wichtig. Und dadurch können wir sehr viele Konflikte, sehr viele Wenn-Dann, sehr viele Grübeleien, Depressionen, Streits, wir können es vergessen. Es ist alles irgendwie okay. Und das zu beschreiben, dass es so etwas gibt, diese andere Dimension, ist ja nur wirklich sauschwer, das jemandem zu vermitteln, der es noch nie gemacht hat oder noch nie erlebt hat. So, also insofern, ich habe tatsächlich schon immer eine Affinition gehabt, eine Affinität zu, ich nenne mal im weitesten Sinne meditativen Zuständen. Ja, also ich wandere, ich fahre Fahrrad, ich gehe in die Sauna, also das ist seit Ewigkeiten in meinem...
Du boxst, machst einen Boxkampf.
Genau, es ist seit Ewigkeiten in meinem Verhaltensrepertoire drin, dass ich so meditative Zustände oder Flow-Zustände oder sowas irgendwo finde, Yoga, ja, Meditation. Aber was man halt unter Psychedelika erfahren kann, ist halt viel schneller, viel einfacher, viel tiefer, viel krasser und fühlt sich viel, viel echter an. So, das finde ich auch faszinierend. Natürlich kann ich jemanden nach Tibet auf den Berg schicken und der soll da 20 Jahre meditieren, üben, aber es ist halt nicht alltagstauglich. Und wir haben halt die Aufgabe, auf der einen Seite in unseren Alltag diese kleinen, ich sag mal, meditativen Pausen einzubauen, die Verbindung zu etwas Höherem in irgendeiner Form herzustellen. Aber was, wenn du gar keine Vorstellung hast von dem, was es da gibt? Und das finde ich bei den Retreats so faszinierend. Ja, wenn wir zum Beispiel in Mexiko im Dschungel sind, ne? Also wir haben da so unsere Rituale und unsere Abläufe. Und dann hast du da völlig verkopfte Leute, die sind, was weiß ich, Chefarzt XY von der Klinik und lassen sich darauf ein, weil die merken, bin neugierig, probier's mal aus. Und dann, ich weiß nicht, beim letzten Mal, so ein netter Kerl, ganz toller Arzt, ganz guter Typ, auf einmal, der guckt an mit großen Augen und sagt, was ist, ich hab's verstanden, ich hab die Welt verstanden und das ist ja so und das ist ja so und das beeinflusst man hier und das beeinflusst man und so. Und dann ist der danach noch wochenlang beseelt und du weißt genau, der tut jetzt seiner Familie gut, der tut seinen Mitarbeitern gut. Das ist faszinierend. Und das ist was quasi Religiöses. Also das ist wie so ein Erweckungserlebnis. Mhm. Oder wie siehst du das?
Ja, also das ist, es gibt ja viele Begriffe für diese Art Erfahrung. Manche nennen es eine Erleuchtungserfahrung oder ein Erwachen oder eben so eine Art mystische Erfahrung. Mhm. Und ich glaube eben, dass dich das so rausholt aus deiner Froschperspektive und du zoomst so raus in die Vogelperspektive und du siehst so stark das größere Ganze und irgendwie fühlst du in Dimensionen hinein, in Räume machst du auf und in Schichten hinein fühlst du, die vorher völlig verschlossen waren und die sind, wenn das Tor einmal richtig aufgerissen wurde, das ist so, das erlebe ich bei mir selber und beobachte das viel, dann sind die auch zugänglicher, auch im Alltag. Das heißt nicht, dass man jedes Mal auf Knopfdruck dann wieder eine mystische Erfahrung hat, aber deswegen ist es Teil meiner Mission, eine Bewusstseinskultur voranzutreiben. Nicht nur einfach nur den Leuten zu sagen, nehmt alle Psychedelika, damit fängt es quasi an, das ist ein sehr guter Ansatz. Aber die Frage ist, für mich eine ganz faszinierende Frage, wenn du mal so eine komplette Öffnung erlebt hast und eine spirituelle Erfahrung oder nenn es wie du willst, eine mystische Erfahrung gemacht hast, wie geht's damit weiter? Dieses Stichwort Integration. Wie können wir ein Zusammenleben kultivieren, einen Lebensstil kultivieren, der diese Zustände eigentlich bestmöglich wieder auffängt und hält und wie können wir damit weiterarbeiten? Mhm. Und das ist für mich, und das wäre jetzt noch eine Sache, die mich interessieren würde, wie deine Perspektive ist, nämlich dieses Stichwort Integration, was ja auch sehr viel im Umlauf ist und irgendwie weiß keiner so ganz genau, was heißt das, aber trotzdem ist es irgendwie auch total intuitiv logisch. Für mich geht es viel um Bewusstseinskultur. Ne? Das ist eine Lebensphilosophie. Wie kann ich als System, als Individuum ein möglichst geeignetes Gefäß sein, was diese Erfahrung, diese unfassbar tiefe und öffnende Erfahrung trägt?
Also ich glaube, dass wir da wieder an der Stelle sind, wie kannst du das in dein Leben integrieren? Das heißt, du brauchst auf der anderen Seite wieder den Gegenpol in dieser realen Welt, also in der dualen Welt versus die non-dualistische Welt, dass du dich nachschärfen darfst, nachjustieren darfst. Also bei uns ist das so, dass wir eine Gruppe machen, also eine WhatsApp-Gruppe, und die sind auch langfristig miteinander in Kontakt. Wir haben einen Vorbereitungskurs und du bist halt nachher dann noch miteinander im Austausch, sagst, was passiert bei dir und bei dir im Leben. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man eine Integration in einen komplett starren Prozess packt. Also wir sind eher Freunde der organischen Integration ins Leben, weil jeder hier irgendwo anders steht und eine andere Erfahrung macht, andere Vorprägungen hat, andere Seelen hat sozusagen, ja, und andere Dinge anstehen. Und wir begleiten oder regen dazu an, langfristig diese Erfahrungen so Stückchen für Stückchen ins Leben zu integrieren und dann einfach slowly kleine andere Entscheidungen zu treffen. Und das Schräge ist, dass die meisten Leute dann quasi getrieben von einer, oder anders, nein, nicht getrieben, falsches Wort, magnetisch angezogen von einer anderen inneren Ausrichtung bessere Lebensentscheidungen treffen und sich ihr komplettes Leben verbessert. Und das ist immer wieder crazy. Und deswegen kommt die Managerin Mitte 50 und sagt, ich bin gestresst und ich bin im Konzern und ich habe dieses und ich habe jenes und das Problem und meine Beziehung ist scheiße. Und dann ist die auf dem Trip und du sagst, ja, wie war's? Ja, ich krieg das alles nicht so zusammen. Du begleitest so ein bisschen, ja, also, und dann merkst du ein halbes Jahr später, Wahnsinn, unglückliche Beziehung beendet, neue Beziehung begonnen. Bessere Stelle im Job, bringt sich aktiver ein, traut sich mehr, ist mutiger, ist so. Und das sind diese verrückten Geschichten, die auf irgendeiner dieser ganzen vielen Ebenen wirken, und es ist schwer zu beschreiben, was wirkt. Also wir haben auch schon damit gearbeitet, dass wir sagen, jetzt Integrationsprogramm 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, 5, 6, 7. Punkt ist, das passt immer nur für ein paar Menschen. Also es ist immer nur ein kleiner Ausschnitt, die sowas überhaupt anspricht, die sowas haben wollen. Also auch hier, wir glauben, dass es eine organische Integration sein sollte, und wir geben halt ganz viel Denkanstöße mit, wie man das Ganze einsortiert. Ich nehme mal ein Beispiel. Also wir haben so ein Modell entwickelt, wonach wir die Realität sozusagen in vier Ebenen einteilen, vier Level. Level 1 ist der Level der Welt. Also wir zwei sitzen an einem Tisch, trinken ein Glas Wasser, machen gerade einen Podcast, du hast nachher was zu tun, ich habe nachher was zu tun, wir schieben unsere Projekte ran voran. Das ist Ebene der Welt. So, da müssen wir funktionieren. Level 1. Wir sind sozusagen Avatare. Ja? Avatar Philemon, Avatar Stefan, okay? So, und wir spielen jetzt hier. Level 2, würden wir etwas verändern wollen in diesen Level 1, müssten wir in Level 2 gehen. Das ist unser Ich oder unsere Persönlichkeit. Jetzt geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Komfortzone verlassen, Pläne machen, sich strukturieren, etwas Neues lernen und sowas. Auf so einer Software-Ebene sozusagen. Ja? Ja. Wir bringen uns gewisse Dinge bei. Ja? Jeder von uns kann Millionen verdienen, wenn man weiß, wie es geht. Muss aber in Level 2, da musst du ein bisschen was reintun, in die Birne Bodo Schäfer konsumieren, unsere Seminare besuchen und so weiter. Ja? So, dann geht das schon. So, und was ich traurig finde, ist, dass für viele jetzt hier das aufhört. Also die sehen, da draußen ist die Welt, ich will in der Welt vorankommen, ich muss aber in Level 2 in mir, in der Persönlichkeit was verändern, dann schaffe ich das. Aber die fühlen sich hohl. Warum? Weil der Level 3 fehlt. Level 3 nennen wir jetzt mal Seele oder Essenz. Das ist das, was dein Herz zum Leuchten bringt, das ist das, wofür du da bist, das ist das, ja, die Summe dessen, was uns ausmacht. Und wir können auf der Level 2 sozusagen eine Persönlichkeit da drüber legen oder uns gewisse Dinge antrainieren. Aber es berührt unser Herz nicht. Wenn wir aber in dieser Level 3-Ebene sagen, okay, ich mache etwas, was mein Herz berührt, bringe mir das bei auf Level 2, dann kann ich in Level 1 in der Welt wirken. Und ganz umrundet ist das Ganze oder durchdrungen von Level Nummer 4, das ist sozusagen das Universum. So, und das Universum hat wieder völlig eigene Gesetzmäßigkeiten. Und jetzt kannst du halt so verschiedene Perspektiven beisteuern. Also du und ich, wir sind jetzt zum Beispiel in der Matrix, ja? Wir sind Avatare. Ja? Gehst du eine Ebene weiter, dann sind wir Spieler in einem gesamten Spiel. Ja, so. Und jetzt kann man sagen, ist das gut oder ist das schlecht? Kommt drauf an, auf welcher Ebene du das anschaust. Also da ist was Trauriges passiert in der Welt. Ja, da ist ein Mensch gestorben oder da gab es einen Konflikt oder Stefan ist K.O. gegangen im Boxkampf. ist ja irgendwie blöd. Ja, je weiter du aber rauszoomst, ja, Level 2, naja, das nächste Mal hätte er besser trainieren sollen. Oder aber der Konflikt war vielleicht ganz gut, hat einen Job verloren, damit er sich mal weiterentwickelt. Ja, auf der Ebene Essenz, der Job war sowieso scheiße, Stefan ist zu doof zum Boxen und hat das nur, was ich will, es vielleicht gar nicht. Ja. Und im Universum macht es wieder irgendwo anders Sinn, weil die Welt vorangetrieben wird, weil das ganze Leben sowieso eine Reise ist. Ja. Also wir wollen da draußen in der Welt etwas bestimmen, etwas steuern oder etwas erreichen. Je mehr wir aber die Ebenen tiefer gehen, desto mehr sind wir schon und müssen gar nichts erreichen. Ja. Und sind unabhängig von dem, was da draußen passiert, weil wir als Seele unantastbar sind. Wir leben sowieso. Also das heißt, wir machen eigentlich nur Erfahrungen in dieser Welt da draußen. Und jetzt ist einfach die Frage, wie echt sind wir und wie sehr vertrauen wir auch darauf, dass wir in diesem gesamten Universum richtig eingebettet sind und einfach nur uns entfalten müssen in diesem Leben. Und jetzt wird es halt spannend, wenn du jemanden, das ist auch ein Kern unserer Arbeit, dazu bringst, dieses Universum sozusagen anzunehmen mit all seinen Gesetzmäßigkeiten. Ja, wenn du herausfindest, wer du bist, wenn du die Tools von Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie und so weiter hast, dann kannst du in dieser Welt wirklich komplett frei machen, was du willst. So, und das ist zum Beispiel etwas, was wir bei der Integration machen, dass wir durch diese vier Ebenen alles durchspielen mit den Leuten und ihnen sagen, nee, du bist, da ist kein Konflikt oder das ist kein Problem, sondern du bist jetzt gerade in deiner Reise an einem bestimmten Punkt und das kommt da und daher und das geht da und dahin und du kannst auch den jetzigen Moment perfekt finden. Also so, man muss einfach in diese, da arbeiten wir mit Tabellen und wo die Leute sich einsortieren können. Und dann gibt es eine Orientierung und diese Orientierung hilft dabei der Integration. Wenn du aber, ich sag mal einfach mal, auf einen Trip gehst, ohne dass du irgendwas angeboten bekommst, irgendeinen Rahmen innerhalb dessen du das zumindest verstehen kannst oder annehmen kannst, dann glaube ich, ist es für viele echt heftig. Und die Erfahrung bekomme ich auch immer wieder geschildert. Die Leute gehen zu einem Anästhesisten und machen einen Ketamintrip, weil der Anästhesist es abrechnen kann. Aber die werden nicht vorbereitet, nicht nachbereitet, laufen durch die Welt, sind hochgradig verwirrt und sagen, was war denn das jetzt gerade? Hat sich alles aufgelöst. Das ist so ein Scheiß, das sind Drogen, das kann ja gar nicht sein. Das heißt, hier ist jetzt unsere Verantwortung, wieder als Retreatleiter oder als Begleiter von diesen Menschen, ihnen einen Rahmen zu geben, sie an die Hand zu nehmen und ihnen zumindest etwas anzubieten. Und ob das dann eine spirituelle Betrachtungsweise ist, eine mystische, esoterische, naturwissenschaftliche Coaching, ist unterm Strich scheißegal. So, und wenn wir diesen Prozess aber begleiten, wenn wir nah dran sind, wenn wir in Kontakt halten, wenn wir bei den Menschen sind, dann spüren die, das ist alles okay. Und dann sind wunderbare Erfahrungen möglich.
Ja, dieses alles okay ist auch etwas, wo ich immer wieder darauf hinweise, weil ich sage immer wieder den Teilnehmern auf dem Retreat, Integration ist so ein bisschen wie Atmung. Das läuft eigentlich ganz von allein. Du musst eigentlich gar nichts machen. Nur es gibt manchmal Situationen oder Menschen, bei denen macht es Sinn, nochmal ganz bewusst den Atem zu kultivieren. Aber eigentlich, wie du sagst, organische Integration finde ich ein schöner Begriff, weil das unser ganzes, wer wir sind, ist ja eigentlich darauf ausgerichtet, mit unseren Sinnesorganen und wie wir Informationen verarbeiten, alles, was wir erleben, zu integrieren, einzusortieren, dass alles gut verarbeitet wird und in Harmonie ist. Wir streben ja immer nach Balance. Und deswegen ist ja jegliche Erfahrung eine Erfahrung, die integriert werden will und ebenso auch eine psychedelische Erfahrung. Nur weil sie halt vielleicht so disruptiv erscheint, weil man da wirklich Räume aufmacht, wo man dachte, was? Einmal Vorhang auf und das kann sehr, sehr überwältigend sein. Aber ich finde auch diesen Hinweis auf entspann dich, alles ist gut, alles ist gut.
Auch das mit dem Punkt der Balance zum Beispiel. Ich habe ja also letztlich so eine psychiatrische, psychotherapeutische Prägung. Ja? Und da versucht man immer den Leuten zu sagen, beruhig dich und alles, was irgendwie intensiv, emotional ist oder was ist schlecht oder so. Also was ich zum Beispiel faszinierend finde und fand auch bei meinen eigenen Prozessen, was du gerade so schön schilderst, dieses ja, du musst ja auch durch manche Prozesse und Gefühle durch, bevor es gut wird.
Ja.
Du musst ja erstmal in den Boxring steigen, um mal drin zu bleiben und kriegst auf die Nase und merkst, oh, ich lebe noch. So. Und ich glaube, das ist bei super vielen Dingen so. Und du ermöglichst durch die Arbeit mit Psychedelika, dass die Menschen eben an diese Themen rankommen, sie durchleben Und dass dann teilweise etwas stattfindet, was der klassische Psychiater oder Psychotherapeut erstmal scheiße findet, nämlich eine Dekompensation, nämlich eine Destabilisierung. Und ich weiß nicht, wie ich das erstmal so krampfend am Boden liegend mit allen möglichen Emotionen denke, was ist denn jetzt los? Und dachte mir so, wäre ich Psychiater, würde ich mir jetzt irgendwie ein Sedativum geben, sagen, beruhig dich. Nee, aber der Prozess ist gut. Es ist sinnvoll. Und ich glaube, dass das auch sehr natürlich ist. Also Kinder sind sauer, dann wüten die. Kinder sind traurig, dann weinen die. Danach ist die Emotion vorbei. Ist alles gut. Wir Erwachsenen haben gelernt, naja, du kannst nicht immer schreien und wüten und du kannst nicht immer weinen, machst du nicht, drückst du die Emotionen weg, ist irgendwo in deinem System drin. Und der Oberneurotiker, der frisst das alles in sich rein und fühlt sich halt scheiße. So. Und nö, du darfst deine Gefühle zeigen, du darfst die äußern und das ist das Gesündeste überhaupt. Ja, und dann kommst du wieder in die Balance. Also ich glaube, dass wir einerseits dieses in uns eingebaute Erlebensding haben, also wir wollen uns erfahren, wollen uns im Leben erleben, ja, gibt einen Grund, warum du Erfolgstrainer werden wolltest, ja, wir erleben uns da als was Wirkungsvolles und so, oder gibt einen Grund, warum wir die Dinge tun, und wenn wir das gemacht haben, dann pendeln wir wieder irgendwie logischerweise zurück und dann ist wieder alles okay und dann kommt das nächste Projekt im Leben und das machen die Glücklichen und Erfolgreichen so. Und die anderen denken sich, ja, hätte ich, könnte ich, müsste ich eines Tages irgendwann mal, würde ich, wenn die Zeit besser ist und dann, es ist vorbei. Tschüss. Das ist scheiße.
Ja. Dann gibt es hoffentlich die nächste Runde, die besser ist.
Dann gibt's, kann man ja, das ist jetzt auch eine ganz spannende Überlegung. Weißt du,
das ist dann Philosophie. Ne?
Bis ich mich in dem Thema beschäftigt habe, habe ich noch nie darüber nachgedacht, abstrakt, so wie viele Runden gibt es denn? Ja. Ja? So, sind das jetzt wirklich verschiedene Inkarnationen hier? Gab es uns schon mal? Wo sind wir verbunden? In welchen Paralleldimensionen? Mittlerweile muss ich lachen, weil ich sage, keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Who knows? Ja, ja. Aber ich schaue mal, dass ich in dieser Inkarnation meine Karma-Schleifen, so gut es geht, irgendwie geschlossen kriege und meinen Scheiß geregelt kriege. Und dann ist so ganz egal. So, Leben geht sowieso nach vorne, Spiel so optimal, wie es geht, irgendwie mit. Und ja, mach in deinem Sinne was draus. Ja? Also auch das ist was, wenn ich jetzt, den Fehler machen, glaube ich, viele, dass sie sagen, naja, wenn das alles sowieso irgendwie nicht so ganz echt ist oder vielleicht ist ja nur wirklich eine Projektion irgendwo im Quantenfeld, keine Ahnung, und dann sagen die, ja, dann kann ich ja gleich alles liegen und stehen lassen. Dann, boah, wenn alles immer okay ist, dann lasse ich das wie beim Computerspiel den Controller loslassen. Das gilt auch nicht.
Und ist auch einfach nur Schwachsinn, weil wenn du schon den Controller in der Hand hast, ja, warum solltest du den loslassen, wenn du das Spiel spielst?
Genau.
Es ist ein seltsamer Trugschluss, ne?
Aber und der Trugschluss, und da sagen die Leute und ich atme ein und aus und das ist dann so ein bisschen Selbstbetrug. Mhm. Auch diese Anflüge gibt es manchmal, dass die Leute versuchen, so zu tun. Ja, dadurch, dass das alles gar nicht wichtig ist, ist ja auch gar nicht wichtig, was mir passiert. Und dann reden wir immer von, dein Ego muss sich auflösen. Ja, aber ohne Ego ist das Leben auch scheiße, weil da kommst du so. Also es geht immer wieder um diese verschiedenen Level. Wo betrachtest du dich gerade? In welchem Spiel? Und meine Idealvorstellung ist, dass man halt Zugang hat zu diesen vier Leveln und dass die idealerweise kongruent übereinander liegen in ihren jeweiligen Richtungen. Und ich glaube, dann ist es ein ziemlich geiles Spiel. Aber das ist jetzt schon wieder so ein abstrakter Level. Die es noch nicht ausprobiert haben, die müssen das erfahren und dann weiß man, was damit gemeint
ist. Aber ich glaube, zumindest so Level 3 ist ja noch so sehr bekannt. Also
die Seele, ja.
Ja, so das glaube ich, haben sehr, sehr viele Menschen, wenn nicht sogar die meisten, vielleicht sogar alle, irgendwo einen Zugang zu was excited mich, was begeistert mich. Mhm. Und klar, viele verlieren das bestimmt im Laufe ihres Lebens und dann ist nur noch Level 1 und 2. Aber klar, dieses Level 4, das ist ja das, was man dann als Erleuchtung, Erwachen, mystische Erfahrungen oder das Universum erleben bezeichnen kann. Dafür muss man entweder, wie du sagst, vielleicht 20 Jahre auf dem Stein meditieren. Oder also das ist, finde ich, total faszinierend. Es gibt im Fernen Osten ja viele verschiedene, man nennt es ja Befreiungswege traditionell, die im Grunde so eine Art Psychotechnologie darstellen und dir ganz viele Techniken und Methoden an die Hand geben. So musst du visualisieren, meditieren, atmen, dich bewegen, das essen, bla bla bla. Und dann strukturierst du dein ganzes System so, dass du dich öffnest für das kosmische Bewusstsein. Mhm. Andere Möglichkeit: einmal die Medizin rein.
Also ich denke da jetzt an meinen letzten Ayahuasca-Trip zurück. Das war bei uns in Mexiko bei einem Retreat im Dschungel. Wir haben da ein wunderbaren Schamanen vom Sacred Valley Tribe in Peru, der das jetzt auch schon 12 Jahre hauptberuflich macht, mit einer sehr netten Frau und einem kleinen Team. Und den buchen wir dann immer. Und dann gibt es so eine Nacht lang immer Ayahuasca. Und wie komme ich drauf? Also das Ultimative, was für viele echt schwer vorstellbar ist, ist das Thema Sterben. Also das Leben ist endgültig und dann ist vorbei und das ist irgendwie kacke, wenn alles vorbei ist. Also kämpfen wir um unser Leben und haben Angst vor dem Tod und sowas. Und dieses Universelle zu begreifen, da muss man ja teilweise wirklich sich auflösen. Also du musst quasi sterben, ja. Also auch in sehr vielen kognitiv gesteuerten Philosophien ist eigentlich die ultimative Loslösung von dir selbst der Tod, also das komplette Loslassen, das komplette Akzeptieren. Ja, und das war so faszinierend, weil da habe ich mal wieder also ich beschäftige mich schon längere Zeit, ich habe Medizin studiert, also Tod ist jetzt nichts wirklich gänzlich Unbekanntes. Und das ist für viele die letzte große Hürde, was passiert, wenn ich sterbe. Und ich weiß noch, liegt da im Dschungel, es ist irgendwie 2 Uhr morgens, ich habe keine Ahnung, zweiten oder dritten Shot Intus, ich höre, wie der Dschungel um mich herum Geräusche macht. Und ich beschließe zu sterben.
Wow.
Und ich bleibe einfach nur still liegen. Denke mir, okay, jetzt hör auf zu atmen. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich aufgehört habe zu atmen, aber auf jeden Fall dachte ich, oh, ist spannend, fühlt sich interessant an. Und dann kamen so wie so psychedelische Spinnweben, die mich so eingesponnen haben. Und mein Körper verhärtete und wurde zu Erde und wurde zu Stein und zerfiel. Und ich fand es nur geil. Das war nur schön. Dachte ich, oh, so schönes Sterben. Oh, das ist toll, ja. Und dann wurde ich integriert in den allgemeinen Kreislauf und dann der Dschungel findet das super, dass mein Körper da verwest und ist alles super, ist alles prima. Völlig gechilltes Loslassen. Denke ich, okay, das ist eigentlich gut, so zu sterben. Passt, ne? Aber eigentlich habe ich gar keine Lust zu sterben. Eigentlich will ich das nicht. Eigentlich will ich noch leben. So, dann war ich in meinem Ayahuasca-Zustand. Okay, wie mache ich das jetzt? Naja, jetzt musst du wieder was machen. So, dann habe ich mich wieder aufgerichtet sozusagen, meinen Körper wieder zusammengebaut und habe gesagt, okay, komm, der Scheiß geht hier weiter, ich habe doch keinen Bock. Und dann war ich wieder am Leben, habe mich aufgesetzt, so einfach ist das. Du musst dich nur wieder hinlegen und dann beschließt du jetzt wieder zu sterben. Und es ist beides gleich okay, es ist beides gleich in Ordnung, es ist beides gleich schön. So, und das sind dann wieder so Dinge, das kann man jetzt als Geschichte wahrnehmen. Oder aber du hast es erfahren und das ist für dich eine innere Überzeugung, dass du auf diesem universellen Level saumäßig viele Dinge erleben kannst, die natürlich in Level 1 und 2 echt anti-intuitiv sind, die crazy sind.
Macht gar keinen Sinn.
Bis hin zur kompletten Egalität, ob du lebst oder stirbst. Es ist wurscht, du erschaffst dein Leben jede Sekunde selbst. Du bestimmst die Matrix um dich herum, was du tust, was du nicht tust, welche Entscheidungen, wie es dir geht und so weiter. Ja, aber für jeden, der das jetzt gerade nur hört, der denkt wahrscheinlich, der Friedrich spinnt.
Oder der denkt, ich muss unbedingt eine psychedelische Erfahrung machen. Weil was du beschreibst, ist bei mir, wenn ich das höre, natürlich verbunden mit so manch einer Sterbenserfahrung in psychedelischen Reisen. Und ich kann das total nachempfinden. Und ich hab oftmals meinen Sterbensprozess auch erlebt in diesem Kontext. Und also ich habe auch schon so einen angstvollen Tod erlebt und auch einen total voller Hingabe und Bereitschaft und diese totale Entspannung und Befreiung. Ne? Dieses, oh, ich zerfließe wie Wachs und oh, geil, so wunderschönes Sterben.
Und jetzt sind wunderschönes Sterben. Jetzt sind wir auch wieder bei so einem Sinn von Psychedelika in unserer tatsächlichen Welt. Ich habe in der Onkologie gearbeitet zum Beispiel. Das ist scheiße, wenn 30-jährige Menschen sterben müssen. Es ist scheiße, wenn Menschen Krebs haben und Angst haben und Depressionen haben. Und es gibt da mittlerweile diese Studien, die sagen, mach eine Psilocybin-Reise und deine Angst vom Tod verschwindet. Also eigentlich ist das, was wir gerade gesellschaftlich noch nicht machen, nämlich das den Leuten ermöglichen, diese Erfahrung, das ist sowas wie unterlassene Hilfeleistung. Also wenn du durch so eine Substanz und durch einen begleiteten Prozess mit dieser Substanz auch in einen dich auflösenden, sterbenden Zustand, wenn du Menschen da in seine spirituelle oder mystische Erleuchtung führen kannst, dann ist es fahrlässig, das nicht zu tun. Oder es ist gemein, den Leuten gegenüber es nicht zu tun. Und ich fand es in der Klinik immer faszinierend, wenn Menschen sterben. Es gibt so die 2 großen Fraktionen. Die einen, die die lassen los und die sagen, ich habe schönes Leben gelebt und ich, ja, so jetzt ist es halt so, die nehmen an. Aber es gibt sehr viele, die einfach hadern und kämpfen und unglücklich sind und zufrieden sind und leiden und ähnliches. Und wenn wir dieses Grundding den Menschen irgendwie näher bringen können, auch hey, ist okay, ist in Ordnung, dann ist halt vorbei das Spiel und dann fängt das woanders wieder an. Ja, jetzt sind wir wieder bei den Reinkarnationen und ja. Oder du löst dich auf, auch das hier, wenn wir grübeln, wenn wir unsere Themen haben, dann sind wir immer im Ego. Aber das weiß man ja, wenn man mal, keine Ahnung, zwei Bierchen zu viel getrunken hat oder man ist gut drauf oder man ist mitten in einem spannenden Thema drin mit anderen Leuten, dann nimmt man sich selber nicht so ernst und wahr. Und plötzlich verschwindet auch das ganze Leid. Also plötzlich bist du locker oder ey, ist auch egal, dass, keine Ahnung, dir ein Bein gebrochen hast oder ja, irgendwas Blödes da draußen in der Welt passiert. Und das fände ich gesellschaftlich viel, viel wertvoller, wenn wir uns da statt mit Bürokratie oder mit Karriere oder dass wir uns mit solchen Themen beschäftigen. Also, dass wir Zugang haben zu diesen Dimensionen.
Aber Stefan, was ist mit den Psychosen?
Ah ja, so jetzt
gut, dass ich einen Arzt hier habe. Das ist ja die große Angst, die alle haben.
Das ist echt faszinierend. Also ich hätte dir vor einigen Jahren noch gesagt, ja, Vorsicht kann Psychosen triggern. Ja, also wenn wir bei unseren Teilnehmern merken, da hat jemand eine Psychose oder hatte schon eine Schizophrenie oder du hast eine enge verwandtschaftliche Verbindung, dann ist es für uns ein No-Go. Also wir wollen es nicht. Ja. De facto haben wir bei, ich weiß nicht wie viele 100 Seminarteilnehmern bislang oder Retreat-Teilnehmern das kein einziges Mal erlebt, dass jemand eine Psychose bekommen hat. In einem einzigen Fall war das so, dass jemand über 2 Wochen hinweg Paranoia-ähnliche Zustände hatte. Also wo dann der Psychiater wahrscheinlich gesagt hätte, jetzt muss ich dem Neuroleptika geben oder irgendwas. Das hat sich aber alles aufgelöst durch ein 3-stündiges, ganz intensives Integrationsgespräch, vor dem der aber 2 Wochen vorher weggelaufen ist. So, also ich kann sagen, entweder gibt es nicht mit den Psychosen oder es ist uns noch keiner über den Weg gelaufen oder wir selektieren irgendwie richtig, aber man soll keine Angst haben davor, weil es viel, viel seltener vorkommt. Und ich habe damals dann bei diesem Fall auch recherchiert, also das ist eine so verschwindend geringe Anzahl von Menschen, die wirklich in eine Psychose rutschen, dass es viel gefährlicher für Leib und Leben ist, ein gestresstes und unglückliches Leben zu führen. Also ich glaube, da muss man wirklich abwägen. Also wenn Menschen Angst haben, dauerhaft in einer Psychose zu verbleiben, aber dafür ihr Leben lang leiden oder unter ihren Möglichkeiten bleiben. Also ihr lieben Leute, das Risiko bitte geht ein. 99,99999% von euch werden keine Psychose erleben, selbst wenn ihr Angst habt davor, vor dem Kontrollverlust. Es wird euch aber danach definitiv besser gehen und ihr werdet Erkenntnisse haben und Erfahrungsweisen erlebt haben oder Dinge erfahren haben, die euch so viel weiterbringen, dass ihr wahrscheinlich darüber lacht, über den Gedanken, eine Psychose möglicherweise vor einer Psychose Angst gehabt zu haben. So, ich weiß, es würden ganz viele Psychiater widersprechen. Wir haben auch bei uns im Team einen unserer Begleiter, der auch auf einer Psychiatrie gearbeitet hat, mit drogeninduzierten Psychosen, ja. Aber jetzt seien wir ehrlich, was sind die Hauptprobleme? Alkohol, Kokain, Heroin, also so, das sind andere Dimensionen von Drogen, die wirklich heftig sind.
Mischkonsum,
die Leute haben ihr Leben nicht im Griff und dann ist es einfach, das auf die Drogen zu schieben, ja. Also wir reden jetzt hier von Substanzen, die mit dem richtigen Set und Setting Menschen in eine andere Ebene katapultieren, wodurch sie ein besseres Leben haben. Und die vorübergehend psychotisch anmutenden Erscheinungen, die verschwinden. Aber danach hast du eine Erfahrung gemacht, die du in dein Leben mitnimmst und die dann einfach dein Leben besser justiert. Also, ich hoffe, ich habe das jetzt klar beantwortet. Nein, Leute, bitte habt keine Angst vor Psychosen.
Danke für diese Worte. Das war eine Menge Input und ich glaube, für viele es tut das sehr gut, von einem Arzt, der auch psychiatrische Erfahrung hat, zu hören, dass man da sich beruhigen kann. Und ich glaube, ist es nicht auch so, dass wenn man 25 oder 30 Jahre alt ist und bisher in deinem Leben noch nie irgendwie eine Art psychosische Phase ausgebrochen ist oder so, dann kann man auch davon ausgehen, dass es höchstwahrscheinlich nicht dazu kommen.
Dass also man kann auch später eine Schizophrenie entwickeln, aber in dem Alter ist es bei den meisten schon so, dass irgendwas dann mal komisch ist. Ja, oder also irgendwie mal komisch.
Entweder das hat sich in den ersten 30 Jahren irgendwie ein bisschen gezeigt oder ist es ja unwahrscheinlich, dass es
genau
kommt.
Genau. Und ich kann das hier nur noch mal betonen. Also die Angst vor der Angst ist ganz häufig das Schlimmste, was uns passieren kann. Oder die Angst vor dem, oder das ist auch ein Klassiker, Angst vor Kontrollverlust. Ja, Himmel, wenn jemand Angst hat vor Kontrollverlust, was nimmt der sich alles weg durch diese Angst vor Kontrollverlust? So, also wo steckt da die Urangst? Also wenn jemand sagt schon, ich will mich aber kontrollieren, ich muss mich kontrollieren, ja, worauf weist das denn hin? Dann guck doch mal, wenn du dich nicht kontrollierst, was passiert dann? Und wenn dann nichts passiert, ja, dann kannst du sicher sein vorher, bist du niemals sicher im Leben. Ja, wenn es alles auseinanderbaut und wieder zusammengebaut wird, und wenn du da durchgehst, ja, was soll dir dann noch passieren im Leben? Und das sind so tiefe Erkenntnisse und Erfahrungen. Das ist das, was die Menschen ja wie neu geboren sein lässt danach. Psychosen, kleine Ergänzung, Cannabis, das führt manchmal dazu. Also das habe ich auch schon im klinischen Umfeld erlebt. Oder aber wenn die Leute das nicht richtig einordnen können, ich kann mich zum Beispiel an eine sehr lustige Nacht auf einer Notaufnahme erinnern, internistische Notaufnahme, wo eine Gruppe von Jugendlichen nach einem Pilztrip eingeliefert wurden, die halt noch voll drauf waren, ja. Und die Eltern haben sich natürlich tierisch Sorgen gemacht, was passiert ist. Aber das ist so ein bisschen wie, die Kids haben jetzt halt ein bisschen zu viel gesoffen und das wird schon wieder alles. Also chillt euch, Leute, alle.
Ich habe noch eine Frage, die mich interessiert. Und zwar dieser Stoff Psilocybin oder auch andere ähnliche Substanzen. Kann ich sorgenfrei das sehr oft nehmen? So, wieder so Frage an den Arzt, weil ich habe da keine Information drüber gefunden. Was ist, wenn ich das 100, 200, 300, 400 Mal mache? Ist das nicht ein bisschen, gibt es Langzeitstörungen?
Also ich kenne zwei Menschen, die in ihrem Leben, glaube ich, schon 100er Trips gemacht haben. Die sind völlig normal. Die sind völlig,
da kann ich ja beruhigt weitermachen.
Die sind völlig, völlig normal. Was, glaube ich, passieren kann, ist, dass du durch die ständige Erweiterung dessen, was du als normal empfindest, dass du ein bisschen die Orientierung verlieren kannst, was wirklich normal ist, wenn ich es mal normal so definiere, dass wir in unserem Leben ja irgendwie funktionieren müssen. Und ich glaube, wenn Menschen eine, ich sag mal, schwache Persönlichkeit haben, nicht wissen, wie sie ihr Geld verdienen, so eine gewisse grundsätzliche Unstrukturiertheit haben, da würde ich aufpassen. Ja? Also ich würde mir die Leben der Menschen angucken. Und du kriegst den unstrukturierten Schluffi, der, was weiß ich, jahrelang gekifft hat, sein Leben nicht auf die Reihe gekriegt hat, den kriegst du nicht durch Psychedelika plötzlich auf die Spur, es sei denn, das ist gepaart mit irgendwelchen anderen sehr konstruktiven Gedanken. Davor hätte ich Schiss, davon würde ich abraten, vielen Menschen. Ansonsten Toxizität, LSD-Toxizität gleich null. Bei Pilzen müsste man jetzt herleiten, letztlich ist es ja sowas wie so eine kleine Intoxikation, ja, also ab einer gewissen Menge fühlt sich es irgendwie komisch an, auch der Körper, das ist ja körperlich anstrengend, diese ganzen Prozesse, die da häufig in Gang kommen.
Meinst du, das liegt am Psilocybin?
Ich glaube,
auf LSD gibt es ja auch die anstrengenden.
Genau, bei LSD geht es auch, also LSD ist das, womit ich die meiste Erfahrung habe, das ist halt auch so, dass der Körper, du bist halt locker gelöst, hast irgendwelche Bewegungsprogramme am Laufen oder hast über Stunden keinen Hunger oder trinkst nicht oder machst MDMA, dann tanzen die Leute, vergessen, dass sie trinken. MDMA ist wieder was anderes. Ja. Das ist gefährlich. Also das ab einer gewissen Menge von Dosis kannst du ein serotonerges Syndrom kriegen. Und da musst du wirklich genau auf die Dosis gucken, nicht einfach Pillen schlucken ohne Ende. Das kann richtig scheiße werden. Aber Psilocybin ist ja eigentlich harmlos. So, und LSD kannst du, komm, wir trinken mal ein Glas voll und sind dann erstmal einen Tag weg, aber danach dann wieder komplett da und haben wahrscheinlich körperlich null wirklich Nebenwirkungen.
Also ich habe auch auf jeden Fall deutlich über 150 hochdosierte Psilocybin-Erfahrungen gemacht in den letzten 6 Jahren.
Du hast 150 numerisch, also 150 einzelne Trips.
Genau, ja, genau. 150 bis 170, so, wenn ich muss so ein bisschen hochrechnen, weil ich habe es erst seit ein paar Jahren wirklich dokumentiert. Aber körperlich fühle ich mich top, geistig völlig klar. Trotzdem stelle ich mir die Frage, weil ich kenne niemanden, der das so oft gemacht hat wie ich persönlich. Und wenn ich da jetzt einfach weitermache und einfach in 10, 20, 30 Jahren, ja, das ist natürlich die Frage im Raum, kann das schädlich sein, körperlich? Aber wenn ich mich selber frage, denke ich mir so,
gucke ich mir diesen Kerl an, den Kampfsporttrainer, der vor mir sitzt, der die letzte Stunde den Eindruck vermittelt hat, er sei ganz klar im Kopf, ich habe nichts Negatives bemerkt, du wirkst ausgeglichen, dir scheint es emotional gut zu gehen, das ist doch super. So, warum sich Sorgen machen? Es wird sich sowieso zeigen, ja.
Das war.
Und wir könnten hier wieder einen Appell loslassen und sagen, okay, aber genau wegen so etwas, weil die Menschheit das sowieso nutzt und nehmen wird auch langfristig, wäre es eigentlich cool, wenn man endlich öffentlich darüber forschen könnte und dieses ganze Feld einmal öffnen könnte.
Das wünsche ich mir auch. Das wäre doch mal, das können wir vielleicht, das wäre meine abschließende Frage, weil jetzt hast du so viel hier an Content reingegeben. Um das ein bisschen abzurunden, wie stellst du dir diese gesellschaftliche, realistische Utopie vor? Wenn wir, weil für mich ist es eine meditative Praxis geworden, regelmäßig Psychedelika zu nehmen und durch einen reinigenden Prozess zu gehen. Und wenn ich mir vorstelle, dass für Massen von Menschen in der zivilisierten Welt das irgendwie eingebettet ist in einem Lifestyle, der das tragen kann, wie stellst du dir die Welt vor?
Also ich mache es an der Utopie, ja? Wir sind in der Utopie. In meiner
realistische Utopie.
In der realistischen Utopie. Sieht das heute so? Also heute sieht es so aus. Weißt du, wir leben in Köln und wir müssten jetzt nur aus der Straße rausgehen. Wir könnten in jede Kneipe reingehen und würden die ganzen Saufnasen, die da ihre Kölschgläser sich ihr Hirn wegsaufen, wir wüssten sofort, die haben ein scheiß Problem. Und das ist, bei uns ist Alkohol die übelste Droge. Also Alkohol und Rauchen, ja, das macht die meisten Todesfälle. Also irre. Jetzt stell dir mal vor, man könnte in Zukunft einen Pilzdrink nehmen. Und man bestellt sich einen Pilzcocktail. Ja, so. Und dann ballert man sich nicht weg, sondern dann sitzt man da gechillt an der Bar und grinst und freut sich. Oder hockt mit Freunden auf dem Sofa rum. Oder macht das zu Hause für sich in Form einer meditativen Praxis. Why not? Also warum ist es üblich, wenn du in den Urlaub fährst, dass du dir deinen Bloody Mary, deinen Caipirinha, deinen weiß der Geier was, an den Pool servieren lässt. Aber es ist nicht üblich, dass du einen leckeren Pilzcocktail bekommst, der dir nachhaltig gut tut, also nachweislich nachhaltig gut tut, der dich neu justiert, du hast wieder mehr Energie, mehr Kraft, du bist innerlich geklärter, du bist nicht abhängig davon. So. Und das wäre etwas, was ich, glaube ich, realistisch umsetzen ließe. Also wir müssten den Leuten das beibringen oder die müssten das erfahren und dann warum nicht? Ich meine, weißt du, wir leben in Köln, wir müssen nur ein paar Kilometer hier in Richtung Westen fahren, dann kannst du da deine Joints kaufen, dann kannst du THC kaufen, da kannst du deine Truffles in Shops kaufen. Also das kann man ja schon kaufen, die ganzen Subkulturen machen es ja vor. Und wenn du auf ein Techno-Festival gehst, dann nehmen die auch alle ihre komischen Sachen und die bringen sich nicht um oder sterben danach oder dann ist gut, sondern das ist ein Lifestyle. Das ist ein Lifestyle. Nur da hast du halt wieder durch die, was mischt wer wie rein, durch die ganze Illegalität wieder jede Menge Kollateralschäden und andere Probleme. Aber die Realität zeigt ja, dass es genügend Kulturen oder Subkulturen gibt, die das völlig problemlos konsumieren und in ihr Leben integrieren. Also Ayahuasca, Südamerika, Dschungel, also ich habe schon viele Geschichten gehört, dass das dort zum Aufwachsen gehört, dass die Kinder ihre Shots bekommen, ja. Ich weiß gar nicht, ob unser Schamane, wenn ich mich da richtig erinnere, habe ich auch gesehen, dass der bei seinem kleinen Kind, was dabei war, auch mal so einen kleinen Finger in den Mund gesteckt hat. Ja, aber das Gleiche machen wir mit Schnaps.
Ja.
Ja, mein Vater hat mir, da war ich 6 Jahre alt, das erste Mal erlaubt, an einer Zigarette zu ziehen. Mit 6, da war ich 6. Ich habe gehustet, ich fand es furchtbar. Er wollte, dass ich nie anfange zu rauchen. Hat nicht geklappt, aber, aber weißt du, und das ist nur Kultur. Das ist nur Kultur. Aber wenn du eine Kultur hast, des Bewusstseins, der Bewusstseinserweiterung oder zumindest mal des Annehmens, dass es solche Menschen gibt, dann wird das, glaube ich, auch diffundieren in andere Bereiche der Gesellschaft. Und dann ist man gechillter, dann ist man irgendwie.
Und auch lockerer. Das Bewusstsein der inneren Arbeit irgendwie, weil wenn du jetzt in der Bar sitzt und deinen Pilzcocktail trinkst und dir dann irgendwie bewusst wird, oh, ich bin eigentlich total unausgeglichen, ich lebe gar nicht meinen Traum, ich bin in einer falschen Beziehung und dann kulturell eingebettet auch die Bereitschaft zu haben, an seinen Themen zu arbeiten, dann würde das ja sich weiter und weiter entwickeln in eine echt, wie ich mir vorstelle, recht paradiesische Umgebung.
Ich glaube, ich glaube, dass das so kommen wird. Ich bin grundsätzlich immer Optimist. Alles andere bringt ja auch nichts. Ne? Ich glaube, das geht sowieso in die Richtung. Und ich nehme aber auch die letzten Jahre diese Tendenz wahr. Also schau mal, wir haben mit Greater oder Gedankentanken, glaube ich, schon viel für die Persönlichkeitsentwicklung in Deutschland getan. Ja? Und als wir angefangen haben, 2012, Persönlichkeitsentwicklung, was? Speaker? Hä? Was ist das? Ja. So, jetzt hat man da einen Markt geschaffen. Das ist toll. Freut mich. Persönlichkeitsentwicklung ist nichts Komisches mehr. Und genauso, weißt du, vor 20 Jahren war es komisch zu meditieren oder Yoga zu machen. Das ist jetzt völlig normal. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo die ersten Vorreiter laut sich trauen, darüber zu sprechen, dass sie mit Psychedelika arbeiten oder welche Effekte das hat. Und der Gesetzgeber sagt noch, es ist gefährlich. Und die Gesellschaft ist aber zum Teil schon richtig neugierig und zum Teil ja schon richtig offen. Also ich weiß nicht, welche Gespräche du führst, aber bei mir kommen immer wieder Interessenten, die sagen, ja, ich habe mal eine Doku gesehen, aber das finde ich ja total spannend, aber wo macht man das denn? Ja, oder letztens vor 3 Tagen erst ein Gespräch geführt mit einer ganz interessierten Dame um die 80, die sagt, ja, wo soll ich es denn machen? Wer gibt's? Ich will es ausprobieren. Ja?
Boah, wunderschön.
Das heißt, die Leute rufen ja danach. So, und dann wird man das jetzt ein paar Jahre machen müssen. Es muss sich irgendwie stabilisieren. Man darf jetzt keinen großen Scheiß machen oder wie damals Timothy Leary, so, wir verändern die Welt. Also es sollte nicht allzu revolutionär rüberkommen, sonst wird das System sich dagegen wehren. Aber wenn wir so Stückchen für Stückchen seriös gute Arbeit machen und das weiter in die Gesellschaft reinkommt, Führungskräfte, Leute, Entscheider, Menschen, die Vorbilder sind. Je mehr die das machen, desto mehr haben die Vorbildfunktion und irgendwann mal sagt die Gesellschaft, was soll denn der Scheiß, wieso ist denn das verboten? Natürlich gehört das dazu. So, und dann geht es halt nicht ums Birne wegballern in der Kneipe, sondern dann geht es ums innere Om in der Kneipe.
Ah, das schmeckt. Das schmeckt. Auch meiner Seele.
Ja, schön.
Und dem ist echt nichts hinzuzufügen. Stefan, vielen Dank für deine Perspektive und auch deine Expertise. Richtig cool, dich nach all den Jahren hier sitzen zu haben.
Und immer noch ohne Zigarette.
Und immer ohne Zigarette, ohne ein Glas Bier, mit ordentlich psychedelischer Erfahrung und Mitstreiter für die Sache. Also, was wir da vorantreiben, ich finde es so großartig, Teil davon zu sein. Und ja, wie schön, dass wir diese Renaissance vorantreiben.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.